Erkennt jemand dieses Paar? Gustav und Silvia, gut, ihr seid gebildet. Okay, König und Königin aus Schweden und die gute Frau ist natürlich eine gebürtige Deutsche in der Nähe von Heidelberg, genauer in Ladenburg, aufgewachsen. Da gibt es folgende Geschichte zu diesem Paar. Sie waren dort in Ladenburg, so vor 12 Jahren. Und auch ein königliches Paar ist Mensch und Menschen kriegen von Zeit zu Zeit Hunger. Also wollten sie essen gehen. Und sie gehen in Ladenburg in die angesagte Adresse, betreten das Restaurant und die Wirtin baut sich vor ihnen auf. Wir haben keinen Platz für sie. Also der genaue Wortlaut weiß ich nicht, aber das war ihre Botschaft. Und das königliche Paar schaut sich an und verlässt die Gaststätte, um dann in der Pizzeria am Marktplatz zu essen. Irgendjemand hat das beobachtet. Und dann im Anschluss eben die Frau Wirtin konfrontiert. Wie kann es dazu kommen, dass sie das königliche Paar einfach so versetzt? Ihre Antwort? Ich habe keine Zeit, den ganzen Tag Illustrierte zu lesen. Ich habe die Königin nicht erkannt, als sie mich nach einem Tisch fragte. Okay. Für mich so eine Geschichte zum Schmunzeln. Dumm, richtig dumm gelaufen. Weil eigentlich hätte die das doch so richtig werbewirksam einsetzen können. Königliche Hoheit diniert bei uns im Haus. Chance verpasst. Advent 2023. Wir feiern das Kommen eines Königs. Hätte er heute Morgen schon gefeiert? Also ich bin ein bisschen vor meiner Frau aufgestanden und ich habe eine Kerze im Adventskranz angezündet, eine von denen, die noch nicht gebrannt hatten. Und dann kam meine Frau und hat gesagt, heute ist doch der 3. Advent. Also immerhin, die Kerzen am Adventskranz haben schon bei uns gebrannt. Wir feiern das Kommen eines Königs. Und dieser König hat seinen Besuch angekündigt, über tausende von Jahren hinweg. Und du hast das ja in deiner Anmoderation auch bereits schon gesagt und darauf hingewiesen. Und das alles ist schriftlich festgehalten, nicht in der Regenbogenpresse, sondern in der Bibel, in Gottes Wort. Und es ist öffentlich zugänglich. Und du kannst es im Internet abrufen und nachlesen. Der einzige Haken, du musst dir die Zeit dafür nehmen. Dieser König kommt. Das Wort Gottes erfüllt sich. Aber es ist dann so ganz anders. Er kam in sein Eigentum, doch die Seinen nahmen ihn nicht auf. Im übertragenen Sinn, kein Platz. Ja, und eigentlich gar nicht im übertragenen Sinn, sondern zumindest in Bethlehem damals. Der König kam aus der Herrlichkeit des Himmels. auf diese Erde. Gott wurde Mensch. Gott wollte retten und heilen. Und er wurde tatsächlich von den Menschen nicht erkannt, abgewiesen. Man nahm ihn nicht auf. Und wir alle wissen, er endete am Kreuz. Er hätte erkannt werden können. Kein anderes Buch, keine Religion, weder der Koran noch irgendandere heilige Schriften der Menschen sind in der Lage, exakte Voraussagen, Prophezeiungen zu machen und gleichzeitig die Erfüllung zu dokumentieren. Also irgendwas prophezeien, das mag ja sein. Aber dann auch die wörtliche Erfüllung und das in einem Buch. Im Alten Testament finden wir zig Verheißungen auf diesen Nachkomme, auf den kommenden König. Ich habe die Zahl gefunden, über 300. Also ich habe es nicht überprüft. Aber unzählig viele. Verteilt über einen Zeitraum von 1000 Jahren wird das niedergeschrieben. Und 400-500 Jahre später, da erfüllt sich Verheißung für Verheißung, weil Jesus auf diese Erde kam. Eben gerade auch durch seinen Tod und seine Auferstehung erfüllt sich alttestamentliche Prophetie. Für mich ist das wie so ein großes Puzzle. Und okay, ich nehme das groß zurück, aber 300 Teile sind ja dann schon ein paar. Und dann kannst du dich dran machen und einen Puzzlestein an das andere setzen. Und irgendwann, wenn du die letzten 3, 4 Teile zusammensetzt, dann ergibt es dieses Bild. Und genau das geschah mit Jesus. Mein Thema heute, der einzigartige Nachkomme. Und ich möchte mit euch so einige dieser Verheißungen oder Prophezeiungen, Ankündigungen aus dem Alten Testament aufgreifen. Die erste bezieht sich auf den Nachkomme der Frau. Diese erste Ankündigung befindet sich gleich auf den allerersten Seiten der Bibel. Durch die Rebellion gegen Gott, durch das Übertreten einer einzigen Anweisung Gottes, da kam das erste Menschenpaar in massive Schwierigkeiten. Nein, noch stärker ausgedrückt, sie kamen unter den Fluch der Sünde und des Todes. Und damit wurde das Leben aus der sichtbaren Gemeinschaft und Beziehung mit Gott zerstört, kaputt. Seit jenem Tag leben wir Menschen getrennt von Gott. Aber noch im Paradies, noch bevor sie vertrieben wurden, da gibt es auch einen Fluch über die Schlange. Und dort erklärt Gott Folgendes: Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und ja, das sind harte Worte. Das hört sich recht brutal an. Hier wird ein Kampf um Leben und Tod beschrieben. Das Böse, genauer der Böse, der Gegenspieler Gottes und der Teufel herrscht über die Menschen, eben seit jenem Tag. Aber es wird ein Nachkomme verheißen. Ein Retter. Und dieser eine wird der Schlange den Kopf zertreten und ihre Macht damit besiegen. Aber zugleich wird auch er gestochen. Auch die Schlange versetzt ihm einen tödlichen Biss. Viele tausende Jahre später erfüllt sich in Jesus Christus diese Prophetie. Am Karfreitag stirbt er am Kreuz. Stellvertretend für die Sünde der Menschheit. Er bezahlte die Schuld. Er überbrückt und er besiegt die Macht des Bösen, des Todes, der Sünde. Es kostet ihn sein Leben. Aber durch seine Auferstehung bestätigt und besiegelt Gott seinen Sieg. Der Sieg steht fest. Ich möchte hier betonen, so als Nebenbemerkung, in dieser allerersten Ankündigung heißt es, dass der kommende Retter ein Nachkomme der Frau sei. Augenzwinkern. Adam wird nicht gebraucht. Und das ist gut so. Warum? Weil Gott selber der Vater wird. Mann und Frau, ja, wir können Kinder zeugen, aber das bleiben und das sind Menschen. Wenn Gott und Frau einen Nachkommen zeugt, dann ist das wie im Glaubensbekenntnis dokumentiert. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Gott selber sorgt für Erlösung und Heil. Und deshalb dieser einzigartige Nachkomme. Gott ist der Vater. Vor rund 4000 Jahren erwählt Gott einen einzelnen Mann, einen Menschen, den er zum Stammvater eines großen Volkes machen will. Ob das Volk wirklich groß wird, ist eine andere Frage. Sie haben eine großartige Geschichte. Mit Abraham beginnt eben diese Geschichte Israels, dem auserwählten Volk Gottes. Und diese Geschichte, die hält bis auf den heutigen Tag an. Und gleichzeitig enthält diese Geschichte bis auf den heutigen Tag so ganz viel Potenzial zur Explosion. Ganz aktuell, ihr alle kennt die Berichte, die seit dem 7. Oktober jeden Tag in der Presse nachzulesen sind. Das ist Geschichte, die auf Abraham zurückgeht und seine Nachkommen. Diesem Abraham erklärt Gott gegenüber, durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Also dieses eine Volk, das aus Abraham entspringt, soll ein Segen für alle Völker sein. Und ich gehe da jetzt nicht weiter drauf ein, aber ich unterstelle, der hier schon länger dazugehört, der weiß, das erste Buch im Neuen Testament heißt Matthäus. Und im ersten Kapitel, in diesem ersten Buch des Neuen Testamentes, da findet ihr einen Stammbaum. Und Stammbäume zu lesen ist vielleicht nicht so interessant. Aber es beginnt eben mit Jesus. Und dann kommt sein Stammbaum und der geht zurück bis auf Abraham. Und genau das möchte Matthäus mit seinem Evangelium unter Beweis stellen. Da gibt es diesen einzigartigen Nachkommen und dieser Nachkomme, das hat sich mit Jesus erfüllt. Und für Juden ist der Stammbaum so sehr wichtig, weil sie Berufene sind, weil sie zu diesem besonderen Volk Gottes gehören. Juda, vielleicht nicht ganz so bekannt, es war der Urenkel von diesem Abraham. Sein Vater hieß Jakob. Und der bekam den Namen Israel. Und als dieser Jakob sehr alt geworden war, kurz vor seinem Tod, versammelt er seine 12 Söhne. Und er tut, was damals üblich war, er segnet sie. Und für diesen Juda hat er einen interessanten Segen mit einer besonderen Verheißung. Ihm gegenüber sagt er, Juda ist ein junger Löwe. Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, bis dass der komme, dem es gehört. Und ihm werden die Völker dienen. Und da gehen weit, weit über 1000 Jahre ins Land, 1400. Und habt ihr noch das Bild vom Anfang, von der Präsentation vor euch? Sieger Köder. So eine Krippenszene. Dieser Jesus, der damals in Bethlehem geboren wurde, der wird in Offenbarung 5, Vers 5 als Löwe aus Juda bezeichnet. Warum? Weil er eben von diesem Stamm Juda abstammt. Und bevor er ans Kreuz genagelt wurde, da verfasst der römische Machthaber in Jerusalem eine Überschrift, die dann am Kreuz angenagelt wird. Jesus von Nazareth, König der Juden. Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer und die Priester, die legen Protest ein. Aber an der Stelle sagt Pilatus, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. An der Stelle ist er nicht mehr kompromissbereit. Der Einzigartige. Der Nachkomme von David. Mit David beginnt dieses Königsgeschlecht. Und durch die Geschichte hindurch gewinnt diese Prophezeiung immer mehr Klarheit, wird immer konkreter, präziser beschrieben. Man spricht von einer fortschreitenden Offenbarung. Und dann, bereits nach David, gibt es einen Propheten, Jesaja, der sagt, es wird ein Reis, also ein Nachkomme, hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Der hier erwähnte Isai, das ist der Opa, der Vater von David, und der Opa hieß Obed. Habe ich das jetzt richtig? Danke. Okay, also ich habe nicht genau auf meine Notizen geschaut. Hier steht, der erwähnte Isai war der Vater von König David. Und David selber wurde durch einen Propheten namens Nathan Folgendes verheißen. Ich will dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leib kommen wird, dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen, ewiglich. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Neudeutsch, David ist geflasht, als er diese Worte aus dem Mund des Propheten hört. Wer bin ich? Salomo ist der direkte Thronnachfolger, sein Sohn, einer seiner Söhne. Und dieser Salomo baut tatsächlich in Jerusalem den ersten Tempel für Gott. Aber Salomo und seine Regentschaft ging irgendwann zu Ende. Ewiges Königtum? Nicht Salomo. Nein, er nicht. Und von daher rede ich von einer Teilerfüllung. In Salomo wurde ein Teil dieser Verheißung erfüllt. Aber die eigentliche Erfüllung, die kam rund 1000 Jahre später. Durch sein Leben, durch sein Sterben, Auferstehung und Himmelfahrt. Da trat Jesus eine Weltherrschaft an, die der Vater im Himmel bestätigt, und zwar auf ewig. Auch wenn wir es heute mit unseren körperlichen Augen so noch nicht wahrnehmen können. Er regiert, heute schon. Er herrscht. Er ist der König aller Könige. Und wie ist das mit dem Tempel? Christus als Sohn Gottes und Retter der Welt erbaut einen unsichtbaren, weltumspannenden Tempel. Nicht einen Tempel aus Steinen. Der irgendwann zerfällt. Und von dem dann nur noch Mauerreste übrig bleiben, sondern er baut seinen Tempel aus Menschen, die an ihn glauben, ihm nachfolgen. Seit dem ersten Pfingstfest, dem Kommen des Heiligen Geistes, formen und bilden Jesus Nachfolger diesen Tempel. Einzigartig und weltumspannend. Und darauf weist Paulus und andere im Neuen Testament hin. Einen Vers als Beleg. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Denn Gottes Tempel ist heilig und dieser heilige Tempel seid ihr. Ich bin ein Teil dieses Tempels. Ich gehöre dazu. Und du? Gehörst du auch dazu? Der Tempel dieses einzigartigen Nachkommen? Und ich bin jetzt ganz frech und ich sage, vergesst eure Mitgliedschaft im Süddeutschen Gemeinschaftsverband. Darum geht's nicht. Okay, ich bin da auch Mitglied. Aber da geht es um eine organisatorische Angelegenheit, die wir brauchen auf dieser Erde. Aber bitte, bitte, weltreich, also im Sinne von weltweit, wir gehören zur weltweiten Familie der Kinder Gottes. Dieser Tempel ist größer, weltumspannend. Ich will dich dazu ermutigen, einladen, glaube, vertraue diesem Jesus. Vertraue dem, der durch seine Lebenshingabe Versöhnung mit dem ewigen Gott ermöglicht hat. Heute, dritter Advent. Was ergibt sich aus alledem für uns? Für uns, die wir hier Gottesdienst feiern. Für mich ergibt sich dies: Gott allein regiert. Diese punkt- und detailgenaue Erfüllung der alttestamentlichen Verheißungen, das zeigt mir, dass ein ewiger, allmächtiger Gott die Geschicke dieser Welt lenkt, bestimmt. Und dieser Gott ist kein Unbekannter, kein Unpersönlicher, kein höheres Wesen, sondern real. Und du und ich, wir können Beziehungen mit ihm pflegen, eintreten, mit ihm ins Gespräch kommen. Er ist der Gott der Menschheit, der Vater Jesu Christi. Und alle anderen Götter, alle Volksreligionen und alle Weltreligionen können vor ihm nicht bestehen. Er herrscht und er vollendet seinen Plan. Ja, ich kann mich dem allem entziehen. Ich kann ihm versuchen, Steine in den Weg zu legen. Aber bloß so Nebenbemerkung. Als Jesus geboren wurde, da gab es diese Sterndeuter, diese Magier. Und die gehen zuerst an die falsche Adresse. Sie gehen eben zum Königspalast in Jerusalem. Und so mit Augenzwinkern. Gott gebraucht einen Herodes, damit die zu Jesus finden. Für Gott kein Problem. Widersacher, Gegner für seine Zwecke einzusetzen und zu gebrauchen. Auf Gottes Wort ist Verlass. Und deshalb will ich mich immer wieder aufs Neue, eben Tag für Tag auf Gottes Wort einlassen, Gott beim Wort nehmen. Ich habe versucht, bruchstückhaft aufzuzeigen, wie sich das im Blick auf Jesus erfüllt hat. Die Bibel ist kein x-beliebiges Schriftstück der Weltliteratur. Die Bibel, bestehend aus Altem und Neuem Testament, ist Gottes Wort. Und davon weiche ich keinen Millimeter, kein Jota. Und Jota ist der kleinste hebräische Buchstabe. Davon weiche ich nicht ab, auch wenn uns heute jede Menge Theologen und Schriftgelehrte etwas anderes sagen wollen. Lass dich darauf ein, verlass dich darauf. Allein er, Jesus, kann uns retten. Rettung, das ist von Anfang an Gottes Ziel für uns. Gott will die vom Teufel, vom Bösen verführte und damit dem Tod ausgelieferte Menschheit retten. Jesus ist der, der die Macht von Sünde und Tod besiegt hat. Jesus ist der, der die Kluft zwischen Gott und Mensch überbrückt hat. In Beziehung mit Gott leben können. Darum geht's. Und er kommt wieder. Und jetzt nochmals zurück an jene Wirtin aus Ladenburg. Sie erkannte das schwedische Königspaar nicht. Und als Grund dafür nannte sie zwei Dinge. Die zwei hatten sich nicht angekündigt. Und sie hat keine Zeit, Illustrierte zu lesen. Im Blick auf Jesus Christus, dessen Geburt wir in wenigen Tagen wieder feiern, er hat sich angekündigt. Und zum Weihnachten feiern haben wir alle Zeit. Aber lesen wir auch sein Wort? Im Neuen Testament wird uns seine Wiederkunft, sein nochmaliges Kommen klar beschrieben. Und dann wird er für alle sichtbar als Weltenherrscher wiederkommen. Nimm dir Zeit zum Bibellesen. Vertrau diesem Wort Gottes. Es liegt an dir. Ich kann dich nur ermutigen. Jesus, der einzigartige Nachkomme, kommt wieder. Sei bereit. Ich möchte beten. Jesus, du kennst jeden von uns. Du weißt, mit welchen und mit wie vielen Dingen wir beschäftigt sind. Und wie wir immer, eben gerade auch so in dieser Vorweihnachtszeit, zu Gejagten von Terminen, Pflichten und Aufgaben werden. Du weißt, was jeder noch so auf seiner To-Do-Liste, gerade auch für die nächste Woche, stehen hat. Du weißt, wie wir uns abmühen, unser Leben zu managen und wie oft wir dich, den Herrn aller Herren, dabei links liegen, ignorieren und außen vor lassen. Öffne mir, öffne uns die Augen, öffne unser Herz, dass wir dich erkennen, dass wir erkennen, was sich lohnt, was wirklich wichtig ist. Hilf uns, gerade auch in den kommenden Tagen, nicht im Weihnachtstrubel unterzugehen, sondern uns auf dein Kommen einzulassen. Und Jesus, ich bete, dass dein Licht, dein Heil in mir, in uns und damit in unseren Ehen und Familien, in unserem Wohnort immer mehr aufleuchtet. Danke, dass du dich uns mitteilst, zeigen und offenbaren willst und wirst. Ich warte auf dich und ich freue mich auf dein Wiederkommen. Amen.